Die heutige Lesung ist im Buch Daniel zu finden, Kapitel 4. Die Predigt wird über einen längeren Abschnitt gehen. Ich lese lediglich Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 15. Ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus und es ging mir gut auf meiner Burg. Da sah ich einen Traum und erschrak. Und die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte und die Vision, die ich gesehen hatte, betrübten mich. Und ich befahl, dass alle Weisen von Babel vor mich hereingebracht würden, um mir zu sagen, was der Traum bedeutete. Da brachte man die Sterndeuter, Weisen, Chaldäer und Wahrsager herein, und ich erzählte ihnen den Traum. Aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich kam. Der Belshazzar heißt nach dem Namen meines Gottes, der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählte ihm den Traum. Belshazzar, du Oberster unter den Sterndeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Vision meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeutet. Dies ist aber die Vision, die ich auf meinem Bett gesehen habe. Sieh, es stand ein Baum mitten im Land, der sehr hoch war. Und er wurde groß und mächtig, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er breitete sich aus bis ans Ende der ganzen Erde. Seine Äste waren schön und trugen viele Früchte, so dass alle zu essen hatten. Alle Tiere auf dem Feld fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen, und alle Menschen ernährten sich von ihm. Und ich sah eine Vision auf meinem Bett und sieh, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief überlaut und sagte, haut den Baum um und behaut ihm die Äste, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, so dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde, er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Feld im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sich mit den Tieren vor den Kräutern der Erde ernähren. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ihm ein tierisches Herz gegeben werden, bis 7 Jahre über ihn vergangen sind. Ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche und Menschen und sie gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Diesen Traum habe ich, Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belshazzar, sage, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht mitteilen, was er bedeutet. Du aber kannst es wohl, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Wort des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst. Rühre du unsere Herzen an durch dein mächtiges, gutes Wort. In Jesu Namen. Amen. Wie wird ein arroganter Mensch demütig und ein gewalttätiger friedfertig? Das ist eine Frage, die wohl alle beschäftigen wird, die sich nach einer besseren, gerechteren Welt sehnen, einer Welt ohne Ausbeutung, ohne Ungerechtigkeit, ohne Krieg und all das andere, das hier Leid und Not verursacht. Viele haben diesen alten Menschheitstraum schon lange als schier unmöglich ins Reich der Utopien abgetan. Und auch als Christen verlagern wir diesen Menschheitstraum ja in eine fundamental neue Epoche. Nach christlicher Überzeugung braucht es eine neue Erde. Und wir selbst müssen zu neuen Menschen werden, damit die brutalen Gesetzmäßigkeiten der Gegenwart überwunden werden. Was bedeutet das aber für unser Leben in der Gegenwart? Wenn Gott dafür eine neue Erde schafft, können wir denn auf irgendetwas Gutes für die gegenwärtige Zeit hoffen? Das Buch Daniel gibt uns darauf zwei Antworten, eine sehr realistische, die die Welt im großen Ganzen betrifft, in den folgenden Kapiteln. Aber wenn wir uns heute Daniel Kapitel 4 anschauen, dann finden wir darin eine zweite, eine hoffnungsvolle Antwort, dass auch in dieser Welt zumindest ein Maß an positiver Veränderung möglich ist. Diese hoffnungsvolle Antwort finden wir in der Veränderung, die in Nebukadnezar stattgefunden hat. Und sie kommt daher, dass Menschen Gott erkennen. Und zwar Gott wirklich erkennen. Nebukadnezars Transformation sehen wir gleich in Vers 31. Dort heißt es, nimmt Nebukadnezar ein für ihn völlig neues und ungewohntes Wort in den Mund. Mal sehen, ob ihr es findet. Vers 31. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten und Sprachen auf der ganzen Erde viel Frieden zuvor. Was ist das Wort? Frieden. Dass Nebukadnezar das Wort Frieden in den Mund nimmt, dazu muss sich schon etwas sehr, sehr Tiefgreifendes verändert haben. In den Kapiteln davor war er meistens wutschnaubend drauf und dran, seine Untertanen zu drangsalieren oder ihrem Leben ein möglichst unangenehmes Ende zu bereiten. Und hier spricht er auf einmal von Frieden. In den Versen 32 und 33 lässt er uns auch gleich in Form eines Bekenntnisses wissen, was diesen Herzenswandel bewirkt hat. Dort sagt er, ich halte es für gut, dass ich die Zeichen und Wunder bekannt mache, die Gott, der Höchste, an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Nebukadnezar bekennt Gott als den Höchsten zum ersten Mal. Ein Gott, der Zeichen und Wunder an ihm getan hat. Bis dahin hat es in Nebukadnezars Auffassung niemanden gegeben, der irgendwas an ihm tut. Nebukadnezar war stolz darauf, dass er der ist, der anderen etwas tut oder antut. Das sind also völlig neue Töne aus seinem Mund und man sieht, dass er in dem, wovon er in Kapitel 4 berichtet, Gott auf völlig neue Weise erkannt hat. In Kapitel 1 hat er sich noch nicht groß für diesen Gott interessiert. Als er Jerusalem einnahm, da hat er ihn sogar gedemütigt, indem er aus seinem Tempel geweihte Dinge nimmt und sie in die Schatzkammer seines Gottes brachte. Was für eine Demütigung für den Gott dieser Welt. In Kapitel 2 erregte dann dieser Gott so langsam seine Aufmerksamkeit durch einen Traum, wie auch hier. Nebukadnezar ist beeindruckt von diesem Gott, der Dinge tun kann, die sein Gott nicht kann. Aber so cool das ist, was Gott kann, so betrachtet Nebukadnezar doch weiterhin Gott von oben herab. Und auch in Kapitel 3 betrachtet er weiterhin Gott von oben herab. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von letzter Woche, als er drei jüdische Männer unversehrt aus einem glühenden Feuerofen herauskommen lässt, in den er sie werfen ließ, weil sie sich weigerten, seinen Gott anzubeten. Da finden wir gewissermaßen in Kapitel 3, Vers 28, also direkt vor unserer Stelle, das Gegenstück zu der Friedensbotschaft in diesem Abschnitt. Dort schreibt er, so sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern, Leuten und Sprachen, den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es ist kein anderer Gott, der so erretten kann wie dieser. Ja, merkt ihr, was Nebukadnezar hier macht? Er stilisiert sich als Beschützer des wahren Gottes. Aber dabei sitzt immer noch derselbe auf dem Thron seines Lebens. Und solange man selbst auf dem Thron seines Lebens sitzt, hat man Gott nicht wirklich erkannt. Der Blickwinkel ist wichtig. Und von oben herab lässt sich Gott nicht erkennen. Im ersten Abschnitt von Kapitel 4 kann man dann Nebukadnezar als jemanden erleben, der versucht, Gott auf Distanz zu seinem Leben zu halten. Gott auf Distanz. Das alte Leben von Nebukadnezar lässt sich in Vers 1 mit einem Wort beschreiben, wieder. In Vers 1 lesen wir, ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus und es ging mir gut auf meiner Burg. Das ist das Wort glücklich. Und Nebukadnezar hat wirklich allen Stolz, Grund, stolz und glücklich zu sein. Seine Stadt strotzt nur so von Größe und Pracht. Weltwunder reiht sich an Weltwunder. Wer das Ischertor in Berlin kennt, wer von den berühmten hängenden Gärten gehört hat oder den unzähligen anderen Dingen aus Babylon, die uns selbst heute, 2500 Jahre später, noch erhalten geblieben sind, der steht immer noch ganz am Anfang dessen, den Luxus zu erfassen, in dem Nebukadnezar lebt. 70 Kilometer Durchmesser hat diese Stadt. Unzählige Milliarden Ziegelsteine allein für die Stadtmauern, die Babylon zur größten Festung aller Zeiten machen. Und sie alle sind Zeugnis für die Macht und die Herrlichkeit Nebukadnezars. Anscheinend gibt es 15 Millionen Ziegelsteine, auf denen der Name Nebukadnezar eingeschrieben ist. Und das ist nur ein kleiner Teil der Milliarden, die er verbaut hat. Nebukadnezar ist glücklich. Und das ist an sich schon ein wichtiger Punkt. Man muss nicht unbedingt an Gott glauben, um glücklich zu sein. Was man hier allerdings auch sieht, ist, dass dieses glückliche Leben davon abhalten kann, Gott zu suchen und Gott zu erkennen. Nebukadnezar lebt ja selbst wie Gott in Babylon. Für den wahren Gott ist da wenig Platz. Wenn einem vermeintlich nichts fehlt, wird man sich kaum auf die Suche nach Gott begeben. Und damit bleibt Gott auf Distanz. Was dann als nächstes geschieht, kommt uns vielleicht aus eigener Erfahrung bekannt vor. Wir sehen, wie Gott dieses glückliche Leben ein kleines bisschen erschüttert. Gott erschreckt Nebukadnezar, damit der ihn am Ende erkennen kann. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und andere hier vielleicht auch. Vor 20 Jahren hat Gott mein Leben aufgerüttelt, damit ich erkenne, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Gott wackelt manchmal am Thron unseres Lebens, damit wir ihn ihm überlassen, anstatt uns selbst drauf breit zu machen. Vers 2 ist in der Hinsicht allerdings nur eine Art Vorbeben, ein leichtes Rütteln, an dem man aber dennoch sieht, wie schnell ein vermeintlich glückliches Leben von Furcht und Schrecken übermannt wird. Vers 2, da sah ich einen Traum und erschrak, und die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte, und die Vision, die ich gesehen hatte, betrübten mich. Ein einzelner Traum reicht, damit die Seifenblase vom glücklichen Leben platzt. Auch die höchsten Stadtmauern und die größte Anhäufung von Macht können den mächtigsten Mann der Welt nicht vor der Angst bewahren, an der sich offenbart, dass auch er sein Reich letztlich nicht im Griff hat. Denn er hat Angst, dass es ihm geraubt wird. Und wer kennt sie nicht, diese existenzielle Angst um unser Reich, die Sorgen um Gesundheit, um Einkommen, um die Kinder, um so vieles. Entscheidend ist hier, wie Nebukadnezar mit seiner Angst umgeht. Denn daran merken wir, dass er Gott weiter auf Distanz hält. Seit Kapitel 2 müsste Nebukadnezar eigentlich wissen, wer sich mit Träumen auskennt. Schon damals standen die Weisen von Babel ziemlich ratlos da und fast kopflos, könnte man sagen. Und schon damals war Daniel der Einzige, der dem König den Traum und die Deutung nennen konnte. Und auch an den Worten, mit denen Nebukadnezar Daniel schließlich kommen lässt, sieht man, dass Nebukadnezar durchaus weiß, dass Daniel ihm den Traum deuten kann. Lest euch Vers 6 mit mir durch. Belshazzar, also das ist Daniels babylonischer Name, du Oberster unter den Sterndeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Vision meines Traums, die ich gesehen habe, bedeutet. Er weiß es. Aber die Idee, Daniel rufen zu lassen, gegen die sträubt er sich mit allem, was er hat. Denn so müsste er zugeben, dass er auf Gott angewiesen ist. Und erst als alles andere versagt, erst als allerletzte Option kommt schließlich Daniel, Und die Worte in Vers 6 hören sich eigentlich fast wie eine Kapitulationserklärung an. Sage du mir, du weißt es, kein anderer. Und da ist es, als hätte Nebukadnezar sich einen Schritt näher an Gott herangewagt. Er sucht immerhin die Nähe eines Menschen, von dem er weiß, dass er Gott kennt. Ja, eine Mittelsperson. Immerhin einen Schritt näher. Allerdings muss man auch sagen, geht der König diesen Schritt ziemlich zögerlich und unfreiwillig. Erst auf Gottes Eingreifen hin. Und man kann sich vorstellen, wie schnell man eine solche Episode wieder vergessen hat, wenn sich das Leben dann wieder einrenkt. Und wie Nebukadnezar hier Gott dann auch wieder auf Distanz gehalten hätte, wenn Gott jetzt an der Stelle nicht auf noch viel drastischere Weise eingreifen will. Er muss ihm wirklich das Fundament seiner Arroganz wegziehen. Denn was dem König immer noch fehlt, ist wahre Gotteserkenntnis. Und damit kommen wir zum eigentlichen Traum. Gott im Traum. Der Traum selbst ist schnell erzählt. Mitten im Land steht ein mächtiger Baum, der wächst und wächst, bis er den Himmel erreicht und die gesamte Erde umfasst. Er ist wunderschön anzusehen und versorgt Mensch und Tier gleichermaßen. Was für ein Bild von der Herrschaft Nebukadnezars. Doch dann kommt der Moment des Erschreckens in Vers 10. Ein heiliger Wächter fährt herab. Über ihn wissen wir uns sonst nichts. Aber offensichtlich hat er von Gott Vollmacht darüber, zu entscheiden, was mit dem Baum geschieht. Und in Vers 11 gibt er den folgenden Befehl. Er rief überlaut und sprach, haut den Baum um, behaut ihm die Äste, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, sodass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen, in die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Feld, im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sich mit den Tieren von den Kräutern der Erde ernähren. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ihm ein tierisches Herz gegeben werden, bis 7 Jahre über ihm vergangen sind. Ich denke, es wird wohl jeder ansatzweise gewusst haben, dass dieser Baum Nebukadnezar und sein Reich repräsentiert. Auch die Weisen werden etwas Ähnliches befürchtet haben. Und vielleicht ist es nicht so sehr, dass sie den Traum nicht deuten können, sondern dass sie ihn vielleicht nicht deuten wollen. Denn wer will schon schlechte Nachrichten überbringen? Auch für uns braucht es nicht viel, um zu erraten, dass dieser Traum nichts Gutes bedeutet. Und Daniel, so lesen wir dann in Vers 16, dem geht es ebenso. Er sagt, Daniel sitzt eine Weile wie betäubt und seine Gedanken erschreckten ihn. Und als er auf Nebukadnezars Drängen hin dann schließlich spricht, sagt er, ach mein Herr, möge der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelten. Und Daniel bestätigt, was alle befürchtet haben. Der große und mächtige Baum ist Nebukadnezar. Und ab Vers 22 lesen wir die Deutung, welches Schicksal Nebukadnezar ereilen wird. Vers 22. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. Und du musst bei den Tieren auf dem Felde wohnen. Und man wird dich Gras fressen lassen wie die Ochsen und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir 7 Jahre vergangen sind. Gott wird noch einmal in das glückliche Leben von Nebukadnezar eingreifen. Aber diesmal bleibt es nicht bei einem kleinen Vorbeben. Diesmal kommt das große Erdbeben. Und weil Gott nie etwas aus Willkür oder grundlos tut, deshalb teilt er Nebukadnezar am Ende von Vers 22 auch gleich den Grund für sein Eingreifen mit. Und er sagt, damit du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Nebukadnezar will Gott von oben herab behandeln, weil er Gott nicht erkannt hat. Er will Gott auf Distanz halten, deshalb zeigt ihm Gott, was er von sich aus nie zugeben würde. Der Nebukadnezar, nämlich, dass Gott Macht hat über Nebukadnezar. Dass Gott es ist, der ihm sein Königreich gegeben hat. Und wenn das für den mächtigsten Mann seiner Zeit und sein großes Reich gilt, wie viel mehr für jeden Einzelnen von uns, die wir so gerne unser Leben selbst regieren, nach unseren Maßstäben. Auch uns gilt diese Botschaft, dass wir Gott als den annehmen müssen, der uns dieses kleine Reich unseres Lebens gegeben hat, genauso wie er Nebukadnezar sein Großes gegeben hat. Wie könnte Nebukadnezar zum Ausdruck bringen, dass er die Botschaft verstanden hat? Die Antwort klingt in Vers 24 an, wo Daniel an Nebukadnezar appelliert, dass er umkehrt von seinen Sünden, dass er damit Gott anerkennt. Vers 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und befreie dich durch Gerechtigkeit von deinen Sünden und durch Wohltat an den Armen von deiner Schuld. Dann wird dein Wohlstand lange währen. Und in manchen Übersetzungen heißt es, dann wird dein Wohlstand vielleicht lange währen. Eine kleine Hoffnung besteht. Um diesen Appell zu verstehen, muss man sich bewusst machen, wie Prophetie funktioniert. Eine Ankündigung wie in diesem Traum bedeutet nicht zwangsläufig, dass dieses Urteil auch eintreffen muss. Wenn Gott ein Urteil ankündigt, ist es nie zu spät, umzukehren. Wenn Menschen sich die Botschaft zu Herzen nehmen, ist er immer auch bereit zu vergeben. Und so ist das Ziel dieser Warnung, dass Nebukadnezar umkehrt und ihn nicht länger auf Distanz hält. Der Appell von Daniel ist dabei auch die Reaktion eines Menschen, der selbst Gottes Gericht an sich erfahren musste. Dass er mit anderen gefangen in Babylon ist, ist die Strafe Gottes über das Volk Israel. Und die zwei Geschichten, Israel und Nebukadnezar, sind wirklich sehr ähnlich. Auch Israel wurde vorgewarnt, weil das Volk Gott von oben herab behandelt und auf Distanz gehalten hat. Doch die Könige und das Volk Israel haben sich die Botschaft nicht zu Herzen genommen und so ist das Gericht eingetroffen. Für Daniel ist das ein Déjà-vu. Und ich denke, gerade deshalb erschrickt Daniel auch so sehr und reagiert wie betäubt, als er vor seinem inneren Auge diese traumatischen Erlebnisse noch einmal an sich vorbeiziehen sieht. Krieg, Belagerung, Verschleppung, Demütigung, der Tod von vielen geliebten Menschen. Und weil er weiß, wie das ist, ich denke gerade deshalb, reagiert er an der Stelle nicht mit kalter Häme, sondern mit Mitgefühl und mit diesem dringenden Appell. Kehre um. Wie reagieren wir auf die Tragödien im Leben anderer? Ich denke, die richtige Reaktion sehen wir hier. Sie besteht aus Mitgefühl und einem Appell, sich an Gott zu wenden. Wenn das so ist, wie steht es mit Nebukadnezar? Nimmt er die Botschaft zu Herzen? In Vers 26 lesen wir, dass es immerhin 12 Monate dauert, bis der Traum wahr wird. Warum diese Verzögerung? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht hat Nebukadnezar in dieser Zeit wirklich versucht, ein guter Mensch zu sein. Vielleicht hat er es sich für einen Moment zu Herzen genommen. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit geschah, aber das wäre ein Grund für die verzögerte Erfüllung des Traums. Aber auch wenn das so ist, dann hat er bestenfalls dabei Gott nur auf Augenhöhe behandelt. Der König akzeptiert vielleicht, dass er sein Verhalten ändern muss, aber was sich nicht ändert, ist die innere Einstellung. Und das sehen wir in Vers 26. Dort heißt es, nach 12 Monaten, als der König auf der königlichen Burg von Babel umherging, hob er an und sagte, ist das nicht die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Palast durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit? Im Herzen ist Nebukadnezar immer noch der stolze Herrscher. Vielleicht hat er akzeptiert, dass sich sein Verhalten ändern muss, wir wissen es nicht, aber diesen Prunk Babylons, den rechnet er immer noch seinem eigenen, als seine eigene Errungenschaft. Er hat immer noch nicht wirklich erkannt, wer Gott ist und dass all das seine Gabe an Nebukadnezar ist. Und diesmal bleiben die Arroganz und der Hochmut von Nebukadnezar nicht ohne Konsequenzen. In Vers 28 lesen wir, bevor der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel herab. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen worden und man wird dich von den Menschen ausstoßen und du wirst bei den Tieren des Feldes wohnen. Gras wird man dich fressen lassen wie die Ochsen, bis über dir 7 Jahre vergangen sind, damit du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Zu derselben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Und er wurde von den Menschen ausgestoßen. Und er fraß Gras wie die Ochsen und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und er wurde nass, bis sein Haar so lang wuchs wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen. Ich glaube nicht, dass mit dieser Beschreibung eine besonders gesunde Ernährungs- oder Lebensweise gemeint ist. Er ist nicht zum Vegetarier geworden. Aber seien wir mal ehrlich an der Stelle. Diese Erfüllung kann doch unser Vorstellungsvermögen ganz schön strapazieren, oder? Erwartet Daniel wirklich von uns, dass wir glauben, dass der mächtigste Mann der Welt für 7 Jahre wie ein Ochse auf einer Weide gegrast hat? Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal von Zoanthropie gehört habt. Hier eine Beschreibung. Die Zoanthropie ist eine psychologische Bewusstseinsstörung, bei der eine Person glaubt, dass sie sich in ein Tier verwandelt hat oder sich in eins verwandeln könnte. Es gibt verschiedene Arten der Zoanthropie, je nach Tier, das die Person glaubt zu sein. Und von dem, was ich herausgefunden habe, ist Boanthropie wohl der spezielle Fall, wenn jemand glaubt, ein Rind oder Ochse zu sein. Ich bin da wirklich kein Experte. Das ist nur das, was ich darüber herausgefunden habe. Und man könnte darüber natürlich alle möglichen Scherze machen. Aber es handelt sich um eine tatsächliche Erkrankung. Zoanthropie bedeutet nicht unbedingt, dass sich jemand permanent wie ein bestimmtes Tier verhält. Und natürlich muss man sagen, wir haben auch keine Diagnose für Nebukadnezar hier. Aber ich denke, wir sollten den Bericht nicht einfach so abtun als unzuverlässig, nur weil wir das Phänomen bis jetzt nicht kannten. Ja, die Erkrankung besteht. Warum sollte das nicht für Nebukadnezar damals zugetroffen sein? Was wir an der Erfüllung des Traums sehen, ist, dass man Gott nicht von oben herab behandeln kann. Gott ist auch kein Gott, dem man auf Augenhöhe begegnet. Denn damit würden wir uns auf eine Stufe mit Gott stellen. Und man kann Gott auch nicht einfach auf Distanz halten. Denn ein Leben ohne Gott ehrt den nicht, der uns alles geschenkt hat. Für Nebukadnezar ist das so schwer zu begreifen, dass er sozusagen die größtmögliche Strafe fast, nicht ganz, aber fast dafür tragen muss. Er hat alles erobert, was es zu erobern gibt. Alle Menschen dienen ihm. Was er befiehlt, geschieht. Aber auch heute tun wir Menschen uns doch sehr schwer damit, Gott als Höchsten über unser Leben anzuerkennen. Weil wir unser Leben doch so gerne selbst regieren möchten, halten auch wir den Höchsten manchmal einfach auf Distanz. Einfach aus manchen Bereichen unseres Lebens heraus. Und wir akzeptieren nicht, was sein Wille ist. Damit Nebukadnezar Gott wirklich erkennt, muss er zutiefst erniedrigt werden. Und erst 7 Jahre später kann er Gott zum ersten Mal vernünftig betrachten. Gott vernünftig betrachtet. Da lesen wir dazu Vers 31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Habt ihr bemerkt, wohin Nebukadnezar blickt? Er blickt nicht länger auf Gott herab. Er blickt nicht auf Gott auf Augenhöhe, sondern er hebt seine Augen zum Himmel auf. Denn dort thront Gott der Höchste. Und genau in dem Moment kommt er wieder zur Vernunft. Und ich glaube, diese zwei Dinge sind sehr eng miteinander verbunden. Die Furcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit, lesen wir an einer anderen Stelle in der Bibel. Gott als Höchsten zu erkennen, ist durch und durch vernünftig. Nur falls bei dir Zweifel bestehen. Man muss nicht seinen Verstand an der Tür abgeben, um Gott als den Höchsten zu akzeptieren. Und schaut mal, wie Nebukadnezar seine Vernunft unmittelbar danach zum Ausdruck bringt. Was tut er? Er lobt Gott den Höchsten und er lobt ihn in den höchsten Tönen. In Vers 31 geht es weiter, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft ewig ist und dessen Reich von Generation zu Generation wird, gegen den alle, die auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Indem Nebukadnezar erniedrigt wird, erkennt er zum ersten Mal seinen Platz in Gottes Welt. Und noch wichtiger, er erkennt Gottes Platz über dieser Welt. Und eben diese Erkenntnis bewirkt in ihm eine tiefgreifende Transformation. Auch wir können Gott von oben herab behandeln. Wir können Gott auf Distanz halten oder meinen, wir stünden mit ihm auf Augenhöhe. Aber damit schleichen sich auch in unser Leben Selbstsucht, Willkür und Ungerechtigkeit ein. Eigene Regeln ersetzen die Gottes. Und das ist das Problem, für das wir in dieser Welt eine tiefgreifende Transformation brauchen. Auch an uns appelliert Gott, dass wir ihn freiwillig als Höchsten anerkennen, damit er uns nicht unfreiwillig demütigen muss. Aber heute appelliert er an uns mit einer noch klareren und deutlicheren Stimme als die des Propheten Daniel damals. Wie wir gesehen haben, hat Daniel Gottes Gericht an sich selbst erfahren. Gerade deshalb appelliert er voller Mitgefühl an Nebukadnezar, dass er diesem Gericht ausweicht, indem er Gott als Höchsten anerkennt und indem er von seinen Sünden lässt. Wie viel mehr als Daniel hat auch unser Herr Jesus am Kreuz das Gericht Gottes an sich selbst erfahren. Und anders als Daniel hat er sogar selbst den Preis dafür gezahlt, dass wir von unserer Schuld befreit werden können. Denn auch wir haben ja uns nicht so vor Gott gedemütigt, wie es ihm zukommen würde. Jesus Christus hat es möglich gemacht, indem er selbst demütig den Tod auf sich genommen hat und das Kreuz erlitten hat. Er hat das Gericht für uns auf sich genommen. Und Jesus Christus appelliert an uns, an dich heute, dass auch du in Demut dein Leben an Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausrichtest, indem du ihm konsequent nachfolgst, indem du Jesus Glauben schenkst und ihm nachfolgst, zeigst du die Demut, die dich vor der Demütigung erretten kann. Damit erkennst du Gott als den Höchsten an. Und das ist die Transformation, auf die diese Welt hoffen kann. Wenn Menschen sich vor Gott dem Höchsten demütigen, dann werden aus gewalttätigen Menschen Friedfertige. Aus selbstbezogenen Menschen werden Barmherzige. Und aus egozentrischen, selbstgerechten werden Gerechte, die nicht mehr ihren eigenen Regeln folgen, sondern Gottes Willen tun. Diese Transformation wird zwar nicht unbedingt die Welt im Großen verändern, das sehen wir im zweiten Teil vom Buch Daniel, aber doch ein kleines Stück hier in der Gegenwart, überall dort, wo das Evangelium geglaubt wird. Vielleicht ist es eine Freundschaft, vielleicht eine Familie, vielleicht eine Arbeitsstelle. die durch das Evangelium zutiefst verwandelt wird. Nebukadnezar hob den Blick nach oben, kam zur Vernunft und pries Gott. Und das wollen auch wir tun mit unserem nächsten Lied. Aber davor lasst uns noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine große Geduld mit uns, für deine Sanftmut und auch dafür, dass du uns warnst, bevor du uns demütigst. Danke für dein Wort, in dem du uns zeigst, was es bedeutet, dich als Höchsten anzuerkennen. Schenk du uns Herzen ohne Stolz, ohne Hochmut, ohne Arroganz, Herzen voller Sanftmut, voller Friedfertigkeit, voller Liebe und auch voller Mitgefühl für alle die, die dich noch nicht kennen. Schenk du uns, dass wir selbst demütig leben, und dass wir andere wie Daniel darin anleiten können, appellieren können, sie aufrufen können, nicht ihren eigenen Regeln zu folgen, sondern dich als Höchsten zu loben und zu preisen. In dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.